Ich glaube, in Österreich würde am besten, kommt man am besten mit so schwarzem Humor, würde man am besten durchkommen, glaube ich. Sowas müsste es sein, so eine schwarze Komödie.
Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Jannik Hittissen und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Heute beschäftigen wir uns im Klimadialog mit einer Branche, die den meisten wahrscheinlich nicht als erstes in den Sinn kommt, wenn es ums Thema Klima geht, die aber für den Klimaschutz gleich auf zwei Ebenen eine Rolle spielt. Die Filmbranche. Einerseits steht die Filmproduktion natürlich, wie jede andere Branche, vor der Herausforderung, selbst klimaneutral zu werden. Man kann sich ja gut vorstellen, dass vor allem große Filmproduktionen lange Zeit nicht sonderlich ressourcenschonend waren. Andererseits spielt die Filmbranche gemeinsam mit anderen Bereichen der Kultur aber auch eine wichtige Rolle bei der Bewusstseinsbildung. Denn Kultur kann Missstände in der Gesellschaft aufzeigen, packende Geschichten erzählen und auch mal utopisch denken und dadurch neue Ideen in den Diskurs bringen. Über diese beiden Ebenen spreche ich heute mit der Schauspielerin Ursula Strauß. Wir finden heraus, was sie dazu bewegt, ihre Stimme für den Klimaschutz zu nutzen, klären, was Green Producing eigentlich bedeutet und fragen uns, was wir von der Schauspielerei für die Klimakommunikation lernen können. Film ab! Dann sage ich herzlich willkommen im Klimadialog. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Wir fangen ganz vorne an, würde ich sagen. Deswegen mit die Frage zum Beginn. Erinnerst du dich noch daran, wann du das erste Mal vom Klimawandel gehört hast?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das erste Mal habe ich davon gehört. Sehr gute Frage. Vor 15 Jahren? Sowas? Müsste das gewesen sein. Und zwar ist es dann noch so abgetan worden und gar nicht so richtig ernst genommen worden. Und das war nur so leise daneben. 15, 20 Jahre muss das her sein. Ja. Das ist ja das Arge, dass es schon so lange ein Thema ist und irgendwie keiner was tut. Ne? Oder wenige. Ist ja nicht so, dass keiner was tut, aber die wirklich Wichtigen tun nichts. Das ist das Problem.
Weißt du noch, was das damals mit dir gemacht hat, diese Information?
Ich habe mir gedacht, das wird schon nicht so schlimm sein. Also ich habe das, glaube ich, auch nicht so ernst genommen. Das wird man schon in den Griff kriegen. Und ich kann mich jetzt wieder erinnern, da ging es um das Ozonloch. Das war das Erste, was in diese Richtung ging. Da war das Ozonloch dann so groß und über Australien ist es dann so groß geworden. Und da hieß es dann irgendwie Sonnenschutz und man muss aufpassen und dass das Ozonloch wieder zugeht. Und das war die Zeit, wo die Sprayflaschen da waren ja alle Sprayflaschen unter Druck und es hieß, dass das Treibhausgas irgendwie ganz schlecht ist und dass das Ozonloch vergrößert. Und dann wurden Sprühflaschen, die wurden verteufelt und dann wurden sie irgendwie sogar verboten und sind ja jetzt, glaube ich, auch verboten, oder?
Ja, genau. Ja. Was eigentlich ein gutes Beispiel dafür ist, wie man es dann doch Dinge in den Griff bekommen kann.
Ja, genau.
Es kann global gut funktioniert.
Dann. Hat ja nämlich wirklich tatsächlich weltweit funktioniert. Ja. Und das Ozonloch hat sich geschlossen. Ja. So. Und dann habe ich mir gedacht, gut, cool, man kann es ja eh. Und dann so, ja. Das war meine erste Berührung eigentlich mit dem Klimawandel, ja.
Okay, für alle, die beim Thema Ozonloch gerade ausgestiegen sind, hier nochmal ein kurzer Recap. Wie beim Treibhauseffekt, der für den Klimawandel verantwortlich ist, geht es auch beim Ozonloch um Veränderungen in unserer Atmosphäre, genauer gesagt in der Stratosphäre. Dort befindet sich nämlich die Ozonschicht, die eine wichtige Funktion für uns erfüllt. Sie schützt uns nämlich vor der schädlichen UV-Strahlung der Sonne und damit vor Zellschäden, Augenleiden und Hautkrebs. Sie ist also ziemlich wichtig. 1985 entdeckten ForscherInnen aber erstmals ein riesiges Loch in dieser Ozonschicht über der Antarktis. Zurückzuführen war das hauptsächlich auf sogenannte, Achtung Zungenbrecher, Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe, kurz FCKW, die zum Beispiel als Kühlmittel für Kühlschränke oder in Spraydosen verwendet wurden. Diese Stoffe sammelten sich in der Atmosphäre und griffen die Ozonschicht an. So bildete sich das antarktische Ozonloch, das in seiner größten Ausbreitung bis über Australien reichte. Die internationale Staatengemeinschaft reagierte darauf 1987 mit dem Montreal-Protokoll, mit dem die Verwendung von ozonschädlichen Substanzen weltweit verboten wurde. Seitdem geht die Konzentration der FCKW in der Atmosphäre stetig zurück. Ganz geschlossen hat sich das Ozonloch zwar noch nicht, aber WissenschaftlerInnen prognostizieren, dass das in den nächsten 50 bis 100 Jahren geschehen wird. Das Ozonloch hat erstmal nichts mit dem Klimawandel zu tun, auch wenn das Prinzip ein ähnliches ist. Es ist jedoch ein gutes Beispiel dafür, wie die großen Probleme unserer Welt in den Griff zu bekommen sind, wenn wir alle global zusammenarbeiten. Soweit unser kurzer Abstecher zum Ozonloch. Zurück zum Interview. Jetzt hast du dich ja in den letzten Jahren schon immer wieder öffentlich positioniert für den Klimaschutz. Wir sprechen gleich auch nochmal kurz über den Brief, den du letzten Herbst mit anderen zusammen veröffentlicht hast. Gab es denn so einen Moment, der das fast dann zum Überlaufen bei dir gebracht hat, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich selbst irgendwas dagegen unternehmen?
Also das ist ja ein richtiges Fass, das es zum Überlaufen gebracht hat, eigentlich nicht, weil es ja sukzessive jeden Tag seit 10 Jahren Klimaaktivistinnen und Aktivisten versuchen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es einfach so nicht mehr weitergehen kann. Und es ist ja nicht nur so, dass Aktivisten auf die Straße gehen, sondern die Wissenschaft schreit, alle Geologen schreien, alle die Bodenhydrologen schreien, also jeder schreit ja nur mehr. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird nicht gehört. Und ich glaube tatsächlich, je mehr man, jetzt bin ich in der Position, dass ich eine gewisse Öffentlichkeit habe oder manche Leute mich kennen. Und das, finde ich, ist zumindest ein kleiner Beitrag, den ich tun kann. Abgesehen von dem, was ich halt im Privatleben versuche, um darauf aufmerksam zu machen, weil es ja, also wie viel muss man noch das Eis schmilzt? Wir werden irgendwie, es kommt eine Katastrophe auf uns zu. Wir sehenden Auges rennt die ganze Welt offensichtlich auf dieses schwarze Loch zu. Und irgendwie gibt es keine richtigen Konsequenzen. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist so wie Mama und Papa trauen sich nicht eine harte Strafe verhängen, weil sich alle dann sonst ganz arg schrecken. Und sich aus dem Kinderzimmer nicht mehr raustrauen. Aber letztendlich geht es da ja um, also da geht es ja um unser aller Leben. Was hat die Klimakatastrophe zur Folge? Flüchtlingsströme. Jetzt haben wir jetzt schon Leute, die Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen und traumatisiert sind und gefoltert und aus Kriegswirren ihre Lieben verloren haben, ihre Heimat verloren haben, ist ja jetzt schon ein Problem, Menschen aufzunehmen. Das, was dann kommt, das ist ja unvergleichbar. Also ich verstehe gar nicht, warum niemand handelt.
Das ist meine nächste Frage quasi schon angeschnitten. Wie siehst du denn in dem Kontext dann eben die Rolle von prominenten Menschen? Geht mit der Bekanntheit dann auch eine gewisse Verantwortung einher, die eigene Stimme, die dann ja ein gewisses Gewicht hat, auch zu nutzen?
Ich glaube schon, ja. Also ich meine, das heißt nicht, dass sich jeder, der in der Öffentlichkeit steht, engagieren muss, aber ich für mich oder für mein Moralempfinden oder so, wie ich von meinen Eltern irgendwie aufgezogen bin, habe ich das Gefühl, man muss den Mund aufmachen, wenn es richtig ist.
Warum denkst du denn, machen das dann noch nicht alle? Also ich meine, es gibt mittlerweile eh viel mehr Initiativen, auch von prominenten Menschen, aber wenn du an Kolleginnen vielleicht denkst, die bei dem Thema recht zurückhaltend sind, gibt es da Berührungsängste mit dem Thema Klima? Hat man irgendwie Angst, das eigene Publikum zu verschrecken? Oder?
Kann ich ganz schwer beurteilen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es oft nicht leicht ist, in dieser Welt zu leben und mit dem eigenen Alltag zurechtzukommen, dann noch den Beruf zu haben, die Öffentlichkeit. Es ist schon ein recht großer Druck und es kann einfach durchaus sein, dass es einem zu viel ist. Ich würde auch niemanden, der sich nicht positioniert oder der nicht öffentlich sagt, verurteilen, sondern es ist wirklich eine sehr, sehr persönliche Entscheidung. Man muss wissen, was man aushalten kann. Und wenn man es nicht aushalten kann, Entschuldigung, Frosch im Hals, dann ist es in Ordnung, dass man seinem Bauch folgt oder was auch immer. Also das muss jeder für sich selber entscheiden.
Ursula Strauß hat sich auf jeden Fall dazu entschieden, sich zu äußern. Gemeinsam mit rund 50 anderen Kulturschaffenden aus Österreich veröffentlichte sie im Herbst 2023 einen offenen Brief, in dem sie sich für mehr Klimaschutz einsetzte. Unter anderem forderten die KünstlerInnen ein sozial gerechtes Klimaschutzgesetz, den Öffi-Ausbau und eine höhere CO2-Bepreisung. Da die Aufmerksamkeit nach dem ersten Medienecho aus meiner Sicht wieder recht schnell verpoppt ist, habe ich Ursula Strauß gefragt, wie sie selbst die Reaktionen darauf wahrgenommen hat. Jetzt wurde dieser Brief ja zum Beispiel unterstützt von führenden KlimawissenschaftlerInnen aus Österreich und auch von Fridays for Future.
Ja.
Siehst du da Potenzial für weitere Kooperationen vielleicht zwischen Kultur und
ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also das, je lauter man ist und je unnachgiebiger man immer wieder, das steht der Tropfen höhlt dann hoffentlich doch den Stein. Und je öfter man etwas wiederholt und je mehr Leute sich dafür positionieren, desto mehr Aufmerksamkeit wird man kriegen und desto mehr Menschen fangen vielleicht zu überlegen an. Sicher. Und vielleicht ist dann der Druck auf die Politik hoch genug.
Um jetzt dann vielleicht ein bisschen auf die Filmbranche zu sprechen zu kommen. In der Filmbranche spielt Klima ja eigentlich auf zwei Ebenen eine große Rolle. Einerseits bei den Produktionsbedingungen am Set eben und andererseits aber auf der inhaltlichen Ebene, also auf bei dem, was auf der Leinwand passiert. Wenn wir vielleicht bei der Produktion anfangen, ich habe mich da natürlich ein bisschen eingelesen und wenn man so Sachen wie Filmproduktion und Klima zusammen googelt, dann kommen eine ganze Menge an Interviews, Artikeln und so weiter, wo sehr viel mit dem Begriff Green Producing um sich geworfen wird. Was genau bedeutet das eigentlich?
Green Producing bedeutet, dass es keine Plastikflaschen mehr am Set gibt. Man ist ja an so ein, zum Beispiel, also es ist nur ein Beispiel davon. Es gibt keine Wegwerfteller, keine. Es gibt, wenn dann nur nachhaltiges Besteck oder eben richtiges Besteck und richtige Teller. Der Plastikflaschenverbrauch, wie ich angefangen habe zu drehen, war wirklich unendlich. Also das war unfassbar. Begonnen zu drehen habe ich vor 15 Jahren. Da hat noch niemand drüber nachgedacht, was das für Müll produziert. Weil alle waren so konzentriert auf die Inhalte und auf die Arbeit und es stand eigentlich im Vordergrund. Zwischendurch dachte man sich dann, aha, schon wieder eine halbleere Flasche. Wem kehrt die? Hat da nicht niemand ausgetrunken, niemand weggeräumt. Dann wird wirklich Säcke von, weil du musst den ganzen Tag arbeiten, sehr konzentriert sein. Was macht man? Man trinkt viel Wasser. Ja. Das gibt es nicht mehr. Worüber ich wirklich heilfroh bin, weil das war damals schon irgendwie so, man hat es nicht so wahrgenommen, es war irgendwie trotzdem, also unnötig produzierter Müll. Und dann kam das Thema auf, das gibt es jetzt nicht mehr, das ist eine irrsinnige Erleichterung. Sehr oft bedeutet das, dass die Produktion dafür sorgt, dass jeder einen wiederverwendbaren Trinkbecher oder eine Flasche hat. Dann war ich in einer Produktion, die wirklich sehr, sehr vorbildlich war im Green Producing. Da ging es bis zu den Toiletten. Es gibt so eine österreichische Firma, die hat das Öklo erfunden, das übrigens sehr viel angenehmer ist als alles andere, als jedes andere Dixi-Klo, wo du reingehst und die Chemie dich schon erstickt, wenn du nur die Tür aufmachst. Das ist tatsächlich ganz toll. Das wird nur mit Sägespänen gemacht und es gibt so gut wie keine Geruchsentwicklung. Alles ist natürlich abbaubar. Finde ich eine ganz tolle Sache. Gibt's in Österreich, habe ich das noch an keinem Set gesehen. Leider. Da gibt's nur immer diese Dixi-Klos. Aber, dann versuchen es, also es gibt, dann wird auch noch versucht, wenn man international dreht, dass die Anreisen mit der Bahn stattfinden und die Flüge reduziert werden. Das funktioniert bedingt, weil du natürlich, wenn du zum Beispiel alles an... München ist super, München ist wunderbar erreichbar in 4 Stunden, da würde ich niemals in einen Flieger steigen. Ich liebe Zugfahren, ich finde das toll. Aber wenn man einen dichten Alltag hat und die Entfernung dann weiter ist, dann wird es schon schwierig. Ne? Also es wird halt irgendwie... Oder auch in Theaterbetrieben, Bühnenbilder, die dann natürlich einmal verwendet werden und dann muss man es wegschmeißen. Also es gibt schon noch viel Aufholbedarf. So.
Also es geht
aber es ist viel besser geworden.
Okay, ja.
Und es ist ein starkes Bewusstsein da. So.
Also geht es darum, sich quasi jeden Teil der Produktion anzuschauen und bei jedem Schritt zu überlegen, wie könnten wir es klimafreundlicher gestalten?
Ja, ich habe den Eindruck, dass die Produktionen das schon tun. Die haben ziemlich gute Kataloge ausgearbeitet. Wie das funktioniert mit Strom, den du natürlich brauchst für unsere Arbeit und mit Video, also das, da bin ich die Falsche, das kann ich nicht beantworten. Ich kann nur die direkten Auswirkungen oder was wir versuchen zu tun oder dass du auch das Make-up, das versucht wird, irgendwie Naturkosmetik zu besorgen. Problem an der Naturkosmetik ist, die Schminksachen sind oft nicht so gut, also musst du dann wieder auf was anderes zurückgreifen. Aber es ist das Bewusstsein da und es wird versucht, in den Bereichen, in denen es möglich ist, wird versucht, damit gut und klimapositiv damit umzugehen. Mhm. Alles kann man nicht neu erfinden jetzt innerhalb dieser Zeit, wenn es nicht ein globales Interesse daran gibt, wird es dann im Einzelnen auch schwierig. Aber ich finde, das erst, was schon einmal wichtig ist, ist, dass es das Bewusstsein darüber gibt und den Willen, damit gut umzugehen.
Das heißt aber, Green Producing ist jetzt kein Label, wo man gewisse Standards erfüllen muss und dann.
Doch, du musst das? Gewisse Standards erfüllen.
Und okay, es kommt, also es ist messbar.
Es ist messbar und es kommen auch dann behördliche Überprüfungen und die schauen dann, ob das passt oder nicht. Und geben dann auch, es ist jetzt nicht so, dass man, glaube ich, gestraft wird, aber sie geben Empfehlungen ab und sagen schon, so und so ist das nicht. Und es gibt so einen Green Producing Kleber und ich bin mir nicht sicher, vielleicht gibt es dafür eine Förderung, das weiß ich nicht genau. Ein finanzieller Anreiz ist natürlich immer ein großer Anreiz, gerade im Filmbusiness, wo es um viel Geld geht. Aber das wird schon ziemlich ernst genommen und auch überprüft. Mhm. Naja.
Ich habe das natürlich nochmal nachrecherchiert. Und tatsächlich gibt es finanzielle Förderung für grün produzierte Filme. Als Zertifizierung wird dabei normalerweise das österreichische Umweltzeichen für Filmproduktion herangezogen. Dabei werden vor allem Transport, Abfälle und Catering bei den Dreharbeiten besonders kritisch betrachtet.
Erinnerst du dich noch an deinen ersten, in Anführungszeichen, grünen Dreh? Gab es den überhaupt oder war es so ein schleichender Prozess?
Nein, mein erster wirklich grüner Dreh war einer in Deutschland mit der Komplizenfilm. Und das war toll, weil die hatten dieses Öklo, da gab es nur vegetarisches und veganes Essen. Was vollkommen in Ordnung ist, wenn jemand das gut kochen kann.
Ja.
Weil das Hauptproblem ist ja nicht, dass man sich nicht vegetarisch oder vegan ernähren möchte, sondern dass es am Set beim Catering oft einfach schwierig ist, so schnell zu essen. Und das war wirklich sehr angenehm, weil es viel leichter verträglich war. Das war eine ganz tolle Catering-Firma. Die haben das mit Liebe und Genauigkeit und total super gekocht. Die haben wirklich alles gemacht, was man so machen kann.
Mhm. Gab es allgemein, wenn du so auf deine Grünproduktion zurückschaust, irgendwelche Überraschungen, was viel leichter umzusetzen war, als du dachtest, es ist? Oder umgekehrt, gab es Herausforderungen, wo es schwieriger ist?
Eigentlich ist das alles leicht umzusetzen. Mhm. Ich habe irgendwie gar nicht den Eindruck bei irgendeiner grünen Produktion gehabt, dass irgendwas schwierig ist. Muss aber dazu sagen, dass ich natürlich nicht im technischen Bereich arbeite und Film ja ein Großteil bei der Filmarbeit ist ja der Bereich Technik. Das kann ich nicht beurteilen, ob das schwieriger ist für die Kolleginnen und Kollegen oder auch kein Problem. Aber in unserem, also beim Schauspiel oder alles, womit wir zu tun haben, ist das also gar kein Ding.
Wie nimmst du denn jetzt die Filmbranche in Österreich wahr? Ist Green Producing da mittlerweile etabliert? Ist das fast schon Standard oder ist das eher noch die Ausnahme?
Nein, das ist jetzt schon Standard. Mhm. Das ist relativ schnell gegangen. Ich habe auch den Eindruck, dass in Österreich vieles sehr schnell versucht wird umzusetzen und dass es genug Leute gibt, die eigentlich irgendwie dahinter wären. Ich glaube nur, dass alle diese Dinge nicht wirklich sie machen sicher einen Unterschied. Jede Plastikflasche, die man weniger verbraucht, die macht einen Unterschied. Aber es geht um die große Struktur, die geändert werden muss. Also solange unser Konsumverhalten so ist, wie es jetzt ist und riesige Frachter die Weltmeere verschmutzen, kann man tun und ist wichtig, dass man es tut und man soll auch nicht aufhören damit, aber wir können es nicht alleine stemmen. Ne?
Ja. Um jetzt doch auch noch auf die inhaltliche Ebene der Filme da zu sprechen zu kommen. Mein persönlicher Eindruck ist oft, dass die Klimakrise mittlerweile zwar in unserem Alltag eine zunehmend große Rolle spielt, in der Realität, die auf den Leinwänden dargestellt wird, aber eher eine relativ kleine.
Hast du vollkommen recht.
Ich bin
sogar
kein Filmexperte. Wie ist da deine Einschätzung?
Nein, hast du vollkommen recht. Ja, ist so. Kann man gar nicht anders sagen.
Woran denkst du, liegt das?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht beantworten. Aber ist ein guter Punkt.
Mhm. Kennst du Filme, wo es besser gemacht wird?
Na, muss ich passen, aber ich gebe dir recht, es ist einfach nicht wirklich so ein großes Thema. Ja.
Weil was ich auch interessant finde, ist, dass wenn die Klimakrise mal Thema ist in Filmen, aber ich finde genauso in Büchern und anderen Kulturzeugnissen eigentlich, dann ist sie direkt Hauptthema. Und dann gibt es zum Beispiel Katastrophenfilme und so.
Ja, der Schwarm und so.
Dann, ja, genau. Ja. Aber eigentlich ist die Klimakrise ja Teil unserer alltäglichen
Teil unseres Realität. Alltags, ja.
Man müsste überall so ein bisschen mitschwingen eigentlich, theoretisch.
Ja. Ja, tut es zu wenig, das stimmt, ja. Absolut richtig.
Braucht es da irgendwie einen konstruktiveren Umgang, dass man auch Lösungen aufzeigt?
Ich glaube, ein größeres Bewusstsein einfach, tatsächlich. Dass das, kann man ja mitdenken in Geschichten. Ist auch die Aufgabe von uns, uns Schauspielern, dass wir damit irgendwie umgehen in unseren Figuren. Man kann ja immer ein bisschen was dazu beitragen, zum Verlauf der Geschichte oder zu, wie eine Figur geführt wird. muss man sich einfach mehr hinter die Ohren schreiben.
Ich finde es interessant, weil jetzt gerade im Journalismus mittlerweile da auch sehr viel Entwicklung in die Richtung geht, dass man konstruktiver arbeitet, sich nicht nur vom Problem der Sache nähert, sondern auch von der Lösung aus.
Ja.
Und das wäre in der Kultur eigentlich auch wünschenswert, wahrscheinlich.
Ja, absolut.
Siehst du denn Kultur, also sei es Film, Theater oder auch andere Bereiche, Musik, denn allgemein als einen guten Weg an, so komplexe Themen wie die Klimakrise zu kommunizieren?
Ja, grundsätzlich ja, weil es natürlich so wie ein Sprachrohr ist, wie ein Lautsprecher, der mehrere Menschen auf einmal erreicht. Aber es gibt natürlich, also wie gesagt, man muss sich natürlich auch überlegen, wie man zum Beispiel Kostüme recycelt oder Bühnenbilder recycelt. Und ich glaube, da muss man ein bisschen auch von seinen eigenen Ansprüchen runter. Weil jeder will alles immer neu erfinden und sich ausdrücken. Aber das ist ein schwerer Prozess, glaube ich.
Ja, wo wir uns gerade viel mit beschäftigen, ist der Unterschied zwischen dem CO2-Fußabdruck auf der einen Seite und dem Klimahandabdruck, also dem, was kann ich durch positive Dinge erreichen, was kann ich durch meine Kommunikation erreichen bei anderen Menschen auch.
Ja.
Wenn man sich das überlegt, dann hat die Kultur ja eigentlich einen riesigen Handabdruck,
absolut,
in dem sie andere Menschen erreichen kann.
Ja, genau.
Ja. Um das vielleicht auch nochmal von der anderen Seite anzuschauen, ein bisschen aus Klimaaktivsicht so, was können denn deiner Meinung nach wir Klimakommunikatorinnen im weitesten Sinne vielleicht von der Filmbranche lernen? Wie schaffen wir es irgendwie, vielleicht so eine Art Drehbuch für den Klimaschutz zu schreiben, das so spannend ist, dass es die Leute auch mitreißt?
Mein Gott, wenn ich da die Lösung hätte, dann. Ich glaube, was tatsächlich ein guter Punkt ist, zu versuchen zu vermitteln, dass viele Dinge gar nicht so schwer sind, wie sie scheinen. Also dass zum Beispiel eine zunehmend fleischlosere Ernährung oder man muss sich ja nicht komplett ohne Fleisch ernähren, aber man sollte vielleicht wissen, woher das Fleisch kommt. Oder, weiß ich nicht jeden Tag in der Woche auf Fleisch setzen, dass das easy ist und dass es gute vegetarische Alternativen gibt, das kann man leicht kommunizieren. Und ist aber etwas, was gerade in Österreich auch so, weil Essen ist wichtig bei uns, vieles bewirken könnte. Und ja, was für ein Drehbuch kann man da schreiben? Na, in Wirklichkeit ist das Problem, dass die Leute ja immer nur auf Katastrophen reagieren. Es ist so schwierig, positive Nachrichten, irgendjemand hat gesagt, warum gibt es keine positiven Nachrichten? Naja, die positiven Nachrichten lukrieren halt nicht so viele Leser oder Zuschauer, oder der Mensch hat irgendwie ein Bedürfnis nach Katastrophe, glaube ich, weil es in uns allen wohnt. Ja? Das Chaos wohnt in uns allen und irgendwie kann man viel damit anfangen, wenn man es sieht und dann denkt, ah, das ist aber nicht mein Chaos. Das Chaos kehrt wie im anderen, aber die Klimakatastrophe ist eben das Chaos, das uns alle betrifft. Wie man das richtig vermittelt, was für ein Drehbuch man dann schreiben müsste, boah, ein komplexes. Ich glaube, in Österreich kommt man am besten mit so schwarzem Humor, würde man am besten durchkommen, glaube ich. Sowas müsste es sein, so eine schwarze Komödie.
Es ist wohl tatsächlich so, dass wir Menschen besonders stark auf Katastrophen und Chaos reagieren. Die meisten Blockbuster sind ja auch keine reinen Feelgood-Geschichten. Trotzdem gibt es in den meisten Filmen einen Spannungsbogen, an dessen Ende häufig ein Happy End steht. Der Held oder die Heldin hat mit der Herausforderung zu kämpfen. Vielleicht scheint es sogar so, als würde der Charakter daran scheitern. Doch irgendwann kommt meistens der Punkt in der Geschichte, an dem es wieder bergauf geht und die Hoffnung zurückkommt, dass doch noch alles gut ausgeht. Ich finde, diesen Punkt müssen wir auch in unserer Erzählung der Klimakrise erreichen. Denn das immer nächste Katastrophenszenario wirkt kaum motivierend und den Kopf in den Sand zu stecken bringt uns ja auch nicht weiter. Aber neben dem reinen Storytelling gibt es da noch etwas, von dem ein Film lebt.
Es ist ja natürlich aber auch so, dass so große gesellschaftliche Veränderungen, wie sie in der Klimakrise eben notwendig sind, auch immer ein sehr emotionales Thema sind.
Ja.
Und du als Schauspielerin bist natürlich irgendwie auch eine Expertin für Emotionen, weil du durch dein Schauspiel natürlich auch Emotionen beim Publikum hervorrufst.
Ja.
Ist vielleicht auch ein bisschen eine abstrakte Frage, aber können wir da auch von der Schauspielerei was lernen für die Klimakommunikation? Wie wir es schaffen, Emotionen auszulösen, die konstruktiv sind und nicht nur negativ?
Ja, mit einem guten Drehbuch kann man das. Ich glaube grundsätzlich, dass Kommunikation etwas ist, was in unserer Zeit sehr oft an der Oberfläche stattfindet und geführt wird. Und dass Kommunikation etwas mit dem gegenseitigen Ernstnehmen zu tun hat. Gerade die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass wir das nicht gut gelernt haben, den anderen ernst zu nehmen und ihm zuzuhören und dann durch gemeinsamen Diskurs vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen oder nicht auf einen gemeinsamen Nenner, sondern einen Schritt aufeinander zu. Zumindest würde man respektvoll bleiben und es würde nicht zu diesen tiefen Gräben kommen, die sich da aufgetan haben. Und das haben wir jetzt irgendwie ja schmerzhaft erlernt, dass das auch vor Freunden, vor Familien keinen Halt macht. Und dass sehr oft Kommunikation, die von Politik und Medien geführt wird, sehr polarisierend ist, um einen gewissen Katastropheneffekt zu erzeugen und um genug Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich glaube, was wir wieder lernen müssen, ist ein wirkliches einander zuhören in einer größeren Unaufgeregtheit und mit dem Respekt, dass jeder Mensch das Recht auf seine eigene Meinung hat. Auch wenn ich glaube, das ist totaler Blödsinn, muss ich das nicht sofort kommunizieren, sondern kann sagen, erzähl, ich höre dir zu und bei dem interessanten Punkt einhaken und versuchen, es mir erklären zu lassen. Ich habe das Gefühl, dass diese Zeit, sich zu nehmen, dem anderen wirklich zuzuhören und ihm den Raum zu geben, ihm Zeit zu geben, sich wirklich zu artikulieren, wird so selten gemacht, dass durch diese Parolenschreierei und durch dieses Schnelle so eine Hektik und so eine Aggression erzeugt wird, dass wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen miteinander. Und es ist aber gerade in Zeiten wie diesen extrem wichtig, zur Ruhe zu kommen und logisch zu überlegen. Weil alles das, was die Klimakrise betrifft, ist ja total logisch. Es gibt ja gar nichts, was nicht logisch ist. Außer vielleicht für die Menschen, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Gut, aber da kann man dann halt nicht mehr viel machen. Außer, doch, kann man auch zuhören und vielleicht schafft man es sogar, die Kreatisten heißen sie, glaube ich, ne?
Ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber...
Ja, ich glaube, muss man nachschauen, ich glaube, es ist... Ja, Kreationismus, ja, natürlich.
Ach ja, genau, ja, ich ja. weiß, ja, genau.
Ja. Ja, weiß ich nicht, vielleicht findet man da auch irgendwie eine wirklich fundierte, logischen Zugang, um ihnen zu erklären, dass die Erde dann doch rund ist. Aber man muss ja auch nicht alle Menschen auf der Welt überzeugen, der Großteil wäre gut, weil mit dem Großteil kann man schon viel anfangen.
Das stimmt. Das ist schon fast ein schönes Abschlussstatement. Ich habe auch noch eine letzte Frage. Und zwar möchte ich dich wie jede unserer GästInnen am Schluss nach dem Klimaaktiv-Tipp fragen, einer Sache, die dir irgendwie im Klimaschutz weitergeholfen hat. Hast du uns das mitgebracht?
Ich habe gar keinen Tipp, sondern ich bin sehr viel am Land und habe das Glück, dass ich einen Garten habe. Und ich versuche, sehr viel selber anzupflanzen und das zu verwenden. Und ich merke beim Kochen, dass du aus allem was machen kannst. Also ich habe früher so viel Lebensmittel weggeschmissen aus dem Nichtbewusstsein des Überflusses. Und das versuche ich zu vermeiden und versuche kreativ damit umzugehen und jedem Lebensmittel noch einmal einen anderen Turn zu geben. Und ich bemühe mich, zum Beispiel Öl öfter zu verwenden. Also man kann Rapsöl zum Beispiel wahnsinnig gut durch eine Windel lassen und 2-3 Mal verwenden, ohne dass es irgendwie gruselig schmeckt oder so. Und ja, das versuche ich zu tun. Und das kann jeder, glaube ich. Und ich habe einen, wie heißt er? Sprudelautomat, weil das wahnsinnig viel Plastik spart und trotzdem kann man Mineralwasser zu Hause genießen. So, ja. Also ich versuche einfach da bewusst damit umzugehen.
Das finde ich einen guten Tipp. Ich glaube, da kann jeder noch ein bisschen was rausholen. Dann sage ich danke für deine Zeit und die interessanten Einblicke.
Dankeschön.
Damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest heute etwas für deine eigenen Gespräche zum Klima mitnehmen. Unten in den Shownotes findest du weitere Tipps für eine effektive Klimakommunikation. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine gute Bewertung und ein Follow in der Podcast-App deines Vertrauens freuen. Danke und bis zum nächsten Mal.
Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.